Es ist mittlerweile jedes Unternehmen betroffen. Und ich sage immer, es stellt sich nicht mehr die Frage, werde ich gehackt, sondern die Frage ist eher, wann werde ich gehackt? Die Cyberkriminellen wissen mittlerweile schon sehr, sehr genau, wo in der Lieferkette im Geschäft kann ich jetzt wem wehtun, dass es der gesamten Lieferkette irgendwo wehtut. Ich erlebe gerade im Bereich der Behörden, im öffentlichen Bereich, dass wir wirklich mit sehr, sehr alten Infrastrukturen zu tun haben.
Speed Learning, die Erfolgstechniken für dich und dein Leben.
Ja, herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Mein heutiger Interviewgast ist Rehan Khan. Rehan Khan ist CEO par excellence. Erstmal herzlichen Glückwunsch. Zum dritten Mal wurden Sie ausgezeichnet als, ich sag's mal so, besonders hervorragender CEO. Habe ich das so richtig formuliert oder wie nennt man diesen Excellence Award richtig? Schön, dass Sie da sind. Erstmal hallo.
Ja, hallo. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Ja, vielen Dank für die Glückwünsche. Ist tatsächlich der Excellence Award bezieht sich auf das Thema Innovation, Führung in dem Bereich. Und ja, das ist richtig, zum dritten Mal in Folge ausgezeichnet worden. Ja.
Also das klingt jetzt so, ja, jetzt habe ich das dritte Mal einen Oscar bekommen, aber was ist denn, was, Sie sagen das so nebenbei, das haben wir so zum dritten Mal, habe ich eigentlich nichts anderes erwartet. Was machen Sie anders als andere CEOs, dass man Sie mit diesem Award auszeichnet?
Auf der einen Seite ist es in meinen Augen das Thema, wie führe ich das Unternehmen, wie führe ich das Team. Das auf der einen Seite. Und hier behaupte ich mal sehr, sehr nah an unserem Team, bewusst auch nicht mit Mitarbeitern, sondern am Team dran bin. Sehr, sehr großen Wert darauf lege, dass sich das Team auf der einen Seite weiterentwickelt, sowohl fachlich, aber auch persönlich. Dass wir hier eine Kultur geschaffen haben im Unternehmen, wo sich wirklich jeder wohlfühlt und jeder tatsächlich auch tagtäglich gefördert wird. Und auf der anderen Seite, was mir persönlich auch ein sehr, sehr dringendes Anliegen ist, die Nähe zu den Kunden. Dass ich wirklich sehr, sehr nah, sehr, sehr intensiv mich um die Kunden kümmere, um die Belange der Kunden kümmere und das natürlich dann sehr, sehr intensiv dann natürlich auch dann in das eigene Team mit reinspiele, dass wir uns auf die Bedürfnisse der Kunden kümmern können und die Kunden dementsprechend auch frühzeitig abholen mit dem Bedarf, den sie haben und dementsprechend technologisch sehr, sehr weit nach vorne bringen können.
Okay. Sie sind im Bereich IT-Security aktiv. Erzählen Sie mal gerade ein bisschen was über Ihre Firma. Wie sind Sie dazu gekommen? Was ist so Ihre Geschichte und was ist Ihr Schwerpunkt, bitte?
Ja, 2005 habe ich das Unternehmen gegründet. Zuvor bin gelernter Fachinformatiker, habe eine dreijährige Ausbildung durchlaufen, war dann ein paar Jahre in Konzernen als Consultant unterwegs, bis ich dann, wie gesagt, 2005 gegründet habe. Der Schwerpunkt, wir sind Managed Service Provider, das heißt, wir kümmern uns um Services rund um Infrastrukturen, Cloud-Services und natürlich auch Sicherheit, sprich IT-Security ist natürlich ein Riesentreiber mittlerweile und ja, das Ganze machen wir hier vom Hauptstandort aus in Katzenelnbogen bei Limburg an der Lahn, haben aber mittlerweile zwei weitere Standorte, einen in Hamburg und einen in Ingolstadt, sodass wir im Prinzip das gesamte Bundesgebiet abdecken und kümmern uns, wie gesagt, darum den Aufbau, die Instandhaltung, Weiterentwicklung der Infrastrukturen. Wir haben einen eigenen Helpdesk, der sich um sämtliche Belange der Anwender unserer Kunden kümmert. Darüber hinaus sind wir noch projektbedingt im Konzernbereich unterwegs, wo es darum geht, neue Hard- und Software zu implementieren, neue Upgrades irgendwo mit zu integrieren. Das Lizenzmanagement, das ist so unser Kerngeschäft. In Summe beschäftigen wir knapp 80 Mitarbeiter und ja, sag mal, die Marschrichtung ist noch weiterhin ganz klar, zum einen die Standorte irgendwo in Deutschland auszubauen und noch weiter zu wachsen.
Wir haben uns kennengelernt, weil meine Website laut des damaligen Hosts zweimal gehackt wurde und irgendwann sämtliche Daten weg waren, zerstört waren und ich komplett bei Null anfangen konnte. Jetzt wusste ich nicht, ob mein damaliger Host einfach einen falschen Knopf gedrückt hat oder ob tatsächlich ein Hackerangriff gekommen ist. Für mich persönlich ist es ja immer ein Kompliment, wenn ein Hacker sich die Mühe macht, sich meine Website vorzunehmen. Da habe ich das Gefühl, ich bin sichtbar genug oder interessant genug. So haben wir uns kennengelernt. Seitdem vertraue ich, dass meine Website einwandfrei läuft, und das tut sie auch. Ist denn das Thema Cybersecurity für kleine und mittelständische Unternehmen interessant? Ist es nur ein Thema für Großkonzerne? Wie beurteilen Sie aktuell so die Landschaft, speziell hier in Deutschland, was die Sicherheit der IT in den Unternehmen angeht?
Na, zum einen müssen wir mittlerweile uns von dem Gedanken verabschieden, dass es nur die Großen betrifft. Es ist mittlerweile jedes Unternehmen betroffen. Und ich sage immer, es stellt sich nicht mehr die Frage, werde ich gehackt, sondern die Frage ist eher, wann werde ich gehackt? Hintergrund, das ist mittlerweile zu einem sehr, sehr, ja, ich sag mal, lukrativen Geschäftsmodell geworden. Heißt, Hacker machen das nicht mehr wie früher, die aus Langeweile irgendwo im Keller sitzen und den ganzen Tag irgendwo versuchen, aus Spaß an der Freude Systeme zu hacken, sondern das ist ein organisiertes Verbrechen mittlerweile geworden. Und dementsprechend sind alle Unternehmen interessant, weil wir irgendwo auch alle Daten verarbeiten. Heißt, wir haben Kundendaten, wir haben Mitarbeiterdaten, und die Cyberkriminellen wissen mittlerweile schon sehr, sehr genau, wo in der Lieferkette im Geschäft kann ich jetzt wem wehtun, dass es der gesamten Lieferkette irgendwo wehtut und ich am meisten Profit rausziehen kann. So, und auch hier, wie gesagt, sehr, sehr professionell aufgestellt. Also wenn ich mir mittlerweile anschaue, wie solche Unternehmen schon aufgestellt sind, die Cyberkriminalität begehen, dann ähnelt das schon sehr dem regulären Unternehmen, angefangen von einem CEO bis CTO und Vertrieb, wirklich ganz, ganz gut durchdacht und entsprechend aufgestellt.
Das heißt,
Wenn
es
ich
ist
mir
nicht mehr
dies
so, dass sich irgendjemand in seiner kleinen Kemenate zurückzieht, einen Pizzakarton nebendran hat und dann versucht, sich irgendwo einzuhacken, sondern Sie sagen, das sind richtige Unternehmen, die da gegründet wurden, die professionell hacken.
Ja, absolut. Und die wissen ganz genau, man muss sich jetzt vorstellen, in der Regel liegt ja so, bis sich jemand irgendwo eingehackt hat und bis es dann der IT-Abteilung oder dem Unternehmen bekannt wird, dass sich jemand im Unternehmen oder im Netzwerk befindet, liegt im Schnitt bei über 100 Tagen. Heißt, innerhalb dieser 100 Tage ist das Unternehmen ja schon komplett gläsern. Und in dem Moment wissen die Cyberkriminellen sehr genau, was habe ich an Umsatz, was habe ich an Kosten, was habe ich irgendwann an Profit. Und wenn sie wirklich alle Daten haben, dann kommt erst die Meldung, die wir alle so schön kennen, von wegen You've been hacked und ich habe einen schwarzen Bildschirm und melde dich bei uns, damit wir verhandeln können. Und auch da sitzen dann wieder Verhandlungsprofis, die dann wissen, okay, anhand des Umsatzes, was das Unternehmen macht, ist das Unternehmen auch in der Lage, Folgendes oder Summe X für Lösegeld zu zahlen. Und das macht einen schon Angst und Bange auf der einen Seite, motiviert uns aber auf der anderen Seite als Dienstleister natürlich dafür zu sorgen, dass es gar nicht erst so weit kommt.
Haben Sie jetzt mal so unter uns, hier hört ja keiner zu, haben Sie mal so jemanden kennengelernt? Vielleicht, also ich kenne das, in Mannheim habe ich das mal erlebt, dass irgendwie Polizisten und dann Leute aus der anderen Szene sich so zum Kaffee manchmal treffen und ein paar Sachen besprechen. Haben Sie tatsächlich schon mal Kontakt zu solchen Leuten gehabt, weil Sie so darüber informiert sind? Müssen ja nicht sagen, wer es war und wo, aber.
Kontakt zu Cyberkriminellen?
Genau.
Ja, durchaus.
Und die erzählen dann so, wie die Struktur im Hintergrund läuft quasi und
Man
okay.
munkelt ja auch man munkelt tatsächlich auch in dem Gebiet, dass es immer wieder Spezialisten sind, die auf der einen Seite oder die Seiten irgendwo teilweise nochmal gewechselt haben, ne? Die irgendwo bei großen Herstellern im Security-Bereich unterwegs und tätig waren und dann irgendwann die Seiten wechseln. Also da gibt es, glaube ich, da gibt es jede Menge Varianten, wie sowas letztendlich organisiert.
Okay. Ja, müssen wir so im Darknet eine Stellenanzeige machen, oder? Für Jungs, die so im Hackerbereich sind, dass sie dann die Cyber Security kommen.
Richtig, ja.
Ja, also es gab ja, ich hatte im Vorfeld, hatte ich Ihnen ja vor unserem Gespräch gesagt, mal so ein paar Hörerstimmen eingeholt, was die Leute denn so interessiert. Und eine Sache, ich habe es mal gerade hier nochmal aufgeschlagen, war dieser Cyberangriff auf die Südwestfalen IT 2023. Und zwar, ich lese mal ganz kurz vor, in der Nacht auf den 30.10.23 wurde bei der Südwestfalen IT ein Ransomware-Angriff entdeckt. Die SIT ist ein Zweckverband der südwestfälischen Kommunen mit Sitz in Hemer und Siegen. Und Da werden 72 Kommunen quasi versorgt mit 22.000 Arbeitsplätzen und die wurden wohl alle platt gemacht in dieser Nacht. Jetzt ist die Frage, wir denken immer darüber nach, Vorbild Estland, digitale Gesellschaft, Kommunen sollen mehr digitalen Service anbieten, die Firmen haben es schon, Kommunen nicht. Was kann man tun? Wie kann man sich vor so einem Angriff schützen als Kommune, die ja erstmal sich für nicht interessant vielleicht hält? Und von was für einer Manpower spricht man da? Also wie viele Leute müsste man schulen? Wie viel Zeit braucht man dafür? Ja, ganz viele Fragen. Also wie kann man sowas verhindern und wie könnte das aussehen?
Verhindern, ich sage mal so, wir müssen uns auch von der Illusion verabschieden, dass es eine hundertprozentige Sicherheit gibt. Die gibt es einfach nicht. Die kann keiner, kann kein Dienstleister, kann kein Unternehmen sich gewährleisten. Aber es gibt natürlich, und ich sage mal, es sind Bausteine, die ich berücksichtigen muss. Wie stelle ich so eine Infrastruktur auf? Und ich erlebe gerade im Bereich der Behörden, im öffentlichen Bereich, dass wir wirklich mit sehr, sehr alten Infrastrukturen zu tun haben. Also teilweise Betriebssysteme, teilweise, wenn ich mir Mail-Server anschaue, die schon lange abgekündigt sind, keine Updates mehr zur Verfügung gestellt werden von den Herstellern, dann sind das natürlich fatale Folgen und eine ganze Reihe von Versäumnissen der Behörden, die über Jahre nicht einfach nicht berücksichtigt wurden. Und hier gilt es, die Infrastruktur einfach auf Vordermann halten. Man muss auf der anderen Seite vergleichen. Wenn ich mir heute ein Auto kaufe, bringe ich es regelmäßig zur Inspektion. Ich kann nicht ein neues Auto kaufen und lasse es die nächsten 12 Jahre laufen. Muss ich mit rechnen, dass ich irgendwann auch dann mal liegen bleibe. Und genauso gilt es, wenn ich es auf die Infrastruktur, IT-Infrastruktur übertrage, genau das Gleiche. Ich muss sie regelmäßig warten, ich muss Patches einspielen, ich muss dann auch mal einen Versionswechsel durchführen. Und das sehe ich leider immer wieder, dass es vernachlässigt wird und nicht gemacht wird. Und ja, Sie haben eben Estland richtigerweise gesagt, ist natürlich ein absolutes Vorbild in dem Bereich, was Digitalisierung angeht. Da sind wir natürlich in Deutschland hier noch meilenweit entfernt von.
Ich habe gerade jetzt im Vorfeld mich auch ein bisschen intensiver noch mit dem Thema beschäftigt, weil ich selbst in Estland eben auch ein bisschen aktiv bin. Und es ist zum Beispiel so, wenn ein Kind auf die Welt kommt, dann weiß der Staat, dass dieses Kind geboren wurde. Also weiß der Staat, weil er die Gesetze kennt, auch, dass der Familie Kindergeld zusteht. Also kriegt die Familie 3 Tage später nur eine Nachricht, wo das Kindergeld hinüberwiesen werden soll. Wird also ganz viel abgenommen, weil es automatisiert ist. Und dann wird gleichzeitig ausgerechnet, in welcher Grundschule dieses Kind angemeldet werden könnte. Ja, nehmen wir jetzt mal als Beispiel Frankfurt, da gibt es verschiedene Grundschulen, dann überlegt man sich, welche Grundschule man haben möchte. Und da wird dann schon ein Platz reserviert für in 6 Jahren, wenn das Kind in die Schule kommt. Und dann wird hochgerechnet, wie viele Räume hat man, wie viele Klassen hat man, wie viele Lehrer, welche gehen in Pension, welche Fachlehrer müssen geschult oder gefüllt werden. Und das klingt jetzt erstmal alles ganz toll. Und in Estland kann man alles machen. Selbst heiraten und scheiden kann man sich mittlerweile lassen. Also alles online. Man kriegt irgendwann für seine Steuererklärung eine E-Mail. Da heißt es dann, so und so viel haben Sie verdient. Das wäre die Steuer. Stimmt das so? Ja, nein. Einmal klicken. Dann ist das Thema durch. Es spart also 87% der Zeit, die die Menschen haben müssen. Man hat irgendwie gesagt, 5 komplette Arbeitstage Zeitersparnis durch die Digitalisierung. Das klingt jetzt alles sehr positiv und erstrebenswert. Wo ist das Aber bei dem Ganzen? Es klingt ja dann auch so, als wäre da ein einziger Angriffspunkt, über den man sämtliche Daten rausfischen kann.
Das ist richtig. Also wir dürfen, ich finde es, ich persönlich, es ist aber meine persönliche Meinung, ich finde es natürlich extrem spannend, wie es in Estland gemacht wird. Und auf der einen Seite dürfen wir nicht vergessen, wir diskutieren alle über den Fachkräfte- oder den Arbeitskräftemangel und kriegen genau solche Themen dann, die uns ja als Gesellschaft voranbringen würden, kriegen wir nicht auf die Kette, auf gut Deutsch gesagt. Dementsprechend bin ich wirklich ein absoluter Freund von der Vorgehensweise in Estland. Aber ich gebe natürlich auf der anderen Seite auch zu bedenken, klar, wir haben natürlich dann zumindest auf jeden Fall ein relativ großes Risiko, was einen Cyberangriff irgendwo erreichen könnte. Und ich gehe aber so, das ist so, ich habe mich da tatsächlich auch schon einige Male mit befasst, so wie ich höre, befasst, hat man da ja schon entsprechende Maßnahmen getroffen, dass Personal oder genug Personal da hinten dran steht und sich um die Sicherheit entsprechend kümmert. Das darf halt dann an der Stelle nicht außen vor gelassen werden. Also das ist ja absolut essentiell, dass dann so ein Datenleak quasi nicht erfolgen kann.
Also was ich daraus gehört habe, aus dieser Reportage, die ich mir angehört habe, ist, dass man nur eine Bürgernummer bekommt. Das heißt, es sind keine Klarnamen hinterlegt, sondern nur diese Nummer. Das heißt, man kann sich reinhacken und man sieht, Nummer A hat so und so viel Umsatz oder Gehalt oder Verdienst im Jahr, hat folgende Krankenakte, hat so und so viele Kinder, wohnt an möglicherweise in dem und dem Ort, aber es gibt keine Klarnamen. Das heißt, man kann sich zwar einhacken, stellt aber relativ schnell fest, dass da kein wirklicher Nutzen ist. Und Estland hat das irgendwie gemacht, weil sie gesagt haben, wir wollen, dass alle Menschen gleich behandelt werden können. Wir wollen keine Zweiklassengesellschaft. Wir wollen nicht, dass irgendjemand, der sich halt ein bisschen besser mit IT auskennt als andere, da Vorteile hat durch die digitale Gesellschaft, sondern selbst die 70-jährige Oma geht einfach nur mit ihrer Karte, mit ihrer Bürgerkarte zur Apotheke und auf der Bürgerkarte sind sämtliche Rezepte, die ihr Arzt ihr gegeben hat und dann kann die Apothekerin ihr das gleich geben. Es wird auch direkt mit der Krankenkasse abgerechnet. Also es ist schon, es klingt schon so ein bisschen wie Deutschland in 200 Jahren, wenn man sich hier ein bisschen Mühe gibt. Das heißt aber, Sie bewerten das grundsätzlich auch positiv. Sie sehen da eher auch die Vorteile. Sie sind jetzt keiner, der sagt, um Gottes Willen, das ist ein Datenproblem und das sollte man in Deutschland auf keinen Fall kopieren.
Nein, ehrlicherweise keineswegs. Also ich find's vorbildlich und gerade weil ich mich mit dem Thema auch schon befasst hatte, so wie es in Estland gehandhabt wird, hätte ich jetzt an der Stelle ehrlicherweise keine Bedenken. Und ja, Sie haben es richtigerweise gesagt, das ist leider irgendwo Deutschland in 150 oder in 200 Jahren. Wäre wünschenswert, dass wir uns zumindest mal in die richtige oder in diese Richtung mal bewegen.
Ja. So, Ihre Firma kümmert sich jetzt um alles rund um IT, kann man das so sagen? Das heißt, wenn ich sage, ich habe jetzt, so sind wir jetzt zusammengekommen, dann sage ich, ich habe eine Website, ich möchte, dass die vernünftig gehostet wird und jemand hinten dran ist, der einfach guckt, was passiert da, dann ist das in guten Händen und man kann wieder nachts besser schlafen, weil die Inhalte, die auf der Website drauf sind, sicher sind. Wie, haben Sie noch Kapazitäten? Haben Sie noch Platz in Ihrer Kundendatenbank? Also kann man sich noch bei Ihnen melden? Und wenn ja, wer wäre so Ihr Lieblingskunde?
Durchaus Kapazitäten. Das hatte ich ja eingangs schon mal erwähnt. Wir sind weiterhin noch auf Wachstumskurs. Das ist auch ganz klar unsere Strategie. Dementsprechend sind wir natürlich auch noch bereit und haben auch Kapazitäten, entsprechend weitere Kunden aufzunehmen. Jetzt müssen wir noch mit der Frage helfen.
Genau, was wäre so Ihr Lieblingskunde? Sind es eher die großen Konzerne, kleine, mittlere Kommunen, Privatleute? Ja.
Der Fokus liegt tatsächlich auf Mittelstand. Mittelstand, ich sage irgendwo ab 20 Mitarbeiter aufwärts. Nach oben hin haben wir tatsächlich keine Grenzen. Der größte Mittelständler hat knapp 1.000 Mitarbeiter, den wir Stand heute betreuen. Der Fokus liegt aber auch ganz klar auf dem Mittelstand. Wir haben viele, viele Jahre haben wir primär Geschäfte im Konzernbereich gemacht. Ich bin ehrlich, das habe ich vor circa 5,5, 6 Jahren einmal komplett gedreht, weil ich im Mittelstand einfach festgestellt habe, ich kann auf Augenhöhe mit den Geschäftspartnern kommunizieren. Also ich bin nicht nur ein der getriebene Dienstleister, der jedes Jahr von seinen Preisen her gedrückt wird und schauen muss, wie er mit der Preisreduktion klarkommt. Auf der anderen Seite mit steigenden Kosten. Heißt, ich habe hier ein ganz anderes Miteinander im Mittelstand. Und deshalb haben wir uns da ganz klar positioniert. Und von der Branche her sind wir branchenübergreifend unterwegs. Wir haben uns bewusst nicht auf irgendeine Branche spezialisiert, weil wir sagen, die Infrastruktur sieht in den meisten mittelständischen Unternehmen ähnlich aus, sind ähnlich aufgebaut. Und wenn es da um branchenspezifische Software geht, dann haben wir da entsprechendes Netzwerk, wir haben entsprechende Partner, mit denen wir dann quasi den Kunden trotzdem alles aus einer Hand bieten können und unterstützen können.
Das heißt, es kommt ein Unternehmen, sagen wir mal, die haben so 200 Mitarbeiter und beauftragt sie jetzt einfach, das Unternehmen mal auf Schwachstellen zu durchleuchten und zukünftig für die Sicherheit zu sorgen. Übernehmen Sie das komplett extern? Werden Leute intern geschult? Wie funktioniert das Prozedere von dem Moment an dem man mit Ihnen Kontakt aufnimmt?
Also wir haben einen Prozess entwickelt, wo wir sagen, wenn ein Kunde auf uns zukommt und mit uns zusammenarbeiten möchte, beginnen wir tatsächlich immer mit einem Audit, mit einem Sicherheitsaudit, schauen uns, beleuchten die gesamte Infrastruktur und daraus ergeben sich, also ich habe ehrlicherweise noch in all den Jahren kein Unternehmen erlebt, was von A bis Z oder perfekt aufgestellt war. Dementsprechend ergeben sich aus diesem Audit schon entsprechende Handlungsmaßnahmen und dahinter schreiben wir entsprechend gemeinsam mit dem Kunden dann entsprechende Timelines. Was empfehlen wir aus dem Audit, was absolutes Must-Have ist, was zeitnah und zeitkritisch ist, umgesetzt werden sollte. Und dann gibt es natürlich Themen wie Nice-to-Have oder irgendwann mal umsetzen. Und dementsprechend haben wir dann wirklich relativ klaren Plan und dann geht es in den Support auch da. Im Support haben wir die unterschiedlichsten Konstellationen. Auf der einen Seite hat es der Kunde komplett outgesourced, heißt, wir kümmern uns wirklich zu 100% um die Belange rund um IT. Wir haben aber auch Konstrukte, wo der Kunde zumindest ein oder zwei, je nach Kundengröße, eigene Mitarbeiter hat und wir einfach nur als verlängerte Bank, sozusagen verlängerter Arm, zur Verfügung stehen und bestimmte Projekte abdecken oder bestimmte Bereiche einfach supporten. Das erleichtert dem Kunden dann auf der Seite, sich um die Kernthemen, um die Weiterentwicklung teilweise von der Infrastruktur zu kümmern, weg vom Tagesgeschäft, wo wir einfach dem Kunden dann das Tagesgeschäft abnehmen.
Okay, das heißt, man muss jetzt aber nicht extra Mitarbeiterkapazitäten bereitstellen, wenn man mit Ihnen als Dienstleister zusammenarbeitet, sondern man kann wirklich sagen, Sie machen das von außen alles komplett extern und die Mitarbeiter kümmern sich dann um das Kerngeschäft in der Firma.
Absolut richtig, ja. Das ist auch unser Ansatz zu sagen, unsere Kunden sollen sich alle um ihr Kerngeschäft, um ihr Thema kümmern und wir kümmern uns im Hintergrund um die Infrastruktur. Ist das ehrlicherweise auch so mittlerweile der Großteil unserer Kunden, die das genau in der Form umsetzen.
Macht ja auch Sinn. Ich meine, wenn ich ein juristisches Problem habe, dann hole ich ja auch keinen Anwalt, der mir erklärt, wie man Gesetzestexte liest, sondern dann wird das auch komplett ausgesourced. Ja. Wo sehen Sie so die Zukunft der IT? Ich meine, Sie haben jetzt gesagt, was die Gegenseite sozusagen, die Hacker-Community so aufzieht. Die Ermittlungsbehörden sagen immer, die Kriminellen sind einem ein bis zwei Schritte voraus. Was machen Sie, damit genau das nicht passiert?
Auch hier die Infrastrukturen einfach entsprechend weiterentwickeln. Ich meine, wir erfreuen uns alle der künstlichen Intelligenz auf der einen Seite, aber die ist natürlich auch genau auf der anderen Seite bei den Cyberkriminellen im Einsatz. Und es gilt, für mich ist es wirklich so diesen ganzheitlichen Ansatz zu verfolgen, zu sagen, ich tue auf der einen Seite die Infrastrukturen aktuell halten, ich tue die Infrastrukturen sicher gestalten, aber wir dürfen nicht vergessen, über 80% der Cyberangriffe erfolgen immer noch über den Faktor Mensch. Heißt, ich muss natürlich die Belegschaft, ich muss das Personal mitnehmen, ich muss das Personal regelmäßig schulen. Auf die aktuellen Gefahren, die im Netz lauern, muss ich sie regelmäßig schulen. Und das sind so Themen, die wir einfach versuchen, immer wieder bei den Kunden zu adressieren und entsprechend voranzubringen. Und ich sehe immer wieder dann auch Themen wie Backups. Ja, wie wird ein Backup vorgehalten? Wie werden Backups durchgeführt? Oftmals einfach gar keine Strategie dahinter. Ich erlebe immer noch, dass dann Geschäftsführer abends die externe Festplatte mit nach Hause nehmen. Und das ist das einzige Backup, was dann irgendwo im ganzen Unternehmen erfolgt. Und für mich absolut fatal. Also da gehört es, da brauchst du eine Strategie, es braucht eine Backup-Strategie. Und ich habe es vorhin schon mal erwähnt, betroffen oder treffen kann es jedes Unternehmen. Die Frage ist, was habe ich dann hinten raus für einen Plan? Und dann habe ich einen Incident-Response-Plan. Wie reagiere ich, wenn was passiert? Und auch da erschreckend, knapp über 60% der Unternehmen sind bereit, irgendwo Lösegeld zu zahlen, was ich für einen absoluten Fehler halte. Also zum einen natürlich die Spezialisten irgendwo mit ins Boot zu holen, die Polizei sicherlich mit ins Boot zu holen. Aber ich brauche halt einfach einen Plan. Also es diese existiert einfach sehr, sehr häufig nicht. Und das ist so unser Ansatz, zu sagen, ganzheitlich das Thema zu betrachten und nicht nur wirklich den einen Bereich irgendwo rauszupicken, sondern alles, möglichst alles abzudecken.
Es gibt ja angeblich in Mainz ein großes Unternehmen, bei dem der Geschäftsführer mit dem USB-Stick um den Hals rumläuft, weil er seiner eigenen IT-Security nicht traut. Ich arbeite mit einer anderen Firma zusammen, die Fingerprint-geschützte Festplatten produziert hat und eben auch so USB-Sticks mit Code, damit man Daten transferieren kann. Und die haben gesagt, die einfachste Möglichkeit, um ein Unternehmen mit einem Virus zu infiltrieren, ist, einen USB-Stick auf die Männertoilette zu legen. Irgendeiner wird den mitnehmen und bei sich am Computer anstöpseln. Und das ist das, was Sie wahrscheinlich mit der Mitarbeiterschulung meinen, ne? Wenn irgendwie eine E-Mail reinkommt, auf der draufsteht, was weiß ich, letzte Mahnung und man hat aber keine Ahnung, von wem diese letzte Mahnung kommt. Man öffnet das und schon ist es drin. Ja, genau.
Absolut, ja.
Ja, was ist so aus Ihrer Sicht, wenn man jetzt tatsächlich eine digitale Gesellschaft wie in Estland aufbauen wollte, ohne dass wir jetzt ins Politische gehen, was wären so für Kommunen sinnvolle Schritte, die sie aufbauen können? Wiesbaden ist, glaube ich, da relativ weit voraus, ne? Mit der digitalen Stadt.
Das ist richtig. Ich tue mir da ehrlich mal so ein bisschen schwer mit, wenn ich mir allein schon anschaue, welche gesetzlichen Grundlagen den Unternehmen oder ja, den Unternehmen auferlegt werden. Ich finde es auf der einen Seite ja natürlich gut, es ist entsprechend zu regeln. Wenn ich jetzt allein an NIS 2 denke, ist auch mittlerweile ja in jeder Munde, was seit letztem Jahr Oktober eigentlich in Kraft getreten ist. Aber kaum ein Unternehmen weiß, was verbirgt sich eigentlich dahinter. Und hier sehe ich so ein bisschen, oder was ich mir wünschen würde, so ein bisschen in diesen Wechsel, ja, den Gedankenwechsel vorzunehmen, zu sagen, hey, ich nehme diesen Druck erstmal raus, weil sehr, sehr häufig erlebe ich, dass das für die Unternehmen oder auch für die Behörden einfach eine Last ist. Also die IT wird generell als Last gesehen und ich glaube, hier muss ein Umdenken stattfinden, dass es eine Erleichterung sein soll auf der einen Seite, aber Stand heute ist es halt, ja, ich befasse mich, ich will Themen digitalisieren, ich möchte Themen angehen, aber weiß gerne auf der anderen Seite ganz genau, ich habe, wenn ich das Thema anfasse, dann habe ich erstmal 10 Regularien, die ich berücksichtigen muss, damit ich da nicht irgendwo mir eine Strafe einfange. Und das ist für mich so der erste Schritt schon mal, hier wirklich mal von der Gesetzesseite mal eine gewisse Lockerung oder wirklich durchzuführen. Und dem Unternehmen so ein bisschen Freiheit oder auch diese Verantwortung zu übertragen. Also es ist ja wirklich, man hat ja teilweise den Eindruck, dass man den Unternehmen einfach schon nichts zutraut. Also unterstellt, dass sie auf die Themen nicht gucken oder nicht in der Lage sind, drauf zu schauen. Aber in der freien Wirtschaft behaupte ich mal, jeder, der ein Unternehmen irgendwo führt, der weiß schon sehr genau, welche Verantwortung auf seinen Schultern lasten. Das ist für mich so, um jetzt auf Ihre Frage zu beantworten, wirklich so der erste Schritt, dass da mal so ein Umdenken stattfindet und IT nicht nur als Kostenfaktor und Belastung gesehen wird, sondern als Erleichterung.
Also auch so ein bisschen Umdenken eigentlich in den Köpfen der Menschen erstmal, oder? Dass
Absolut, ja.
man das nicht mehr so ver. Wenn die Deutschen sind ja so von der Mentalität her, klingt gut, gucken wir mal, wo das Problem ist. Ja, das ist so das, was uns so ein bisschen im Wege steht. Und Estland hat, glaube ich, damals, als sie aus der Sowjetunion ausgetreten sind, nach einer Möglichkeit gesucht, international Einfluss im Land zu haben, um eben vor einer möglichen Bedrohung, egal von wo, geschützt zu sein, gewappnet zu sein. Haben wir ja auch die elektronische Staatsbürgerschaft, die man da erwerben kann, die E-Residency, sodass ein Unternehmen aus einem Nicht-EU-Land in Estland ein Unternehmen gründen kann innerhalb von 24 Stunden, um dann mit, ja, EU-Standort, mit einem Treuhänder dann vor Ort das Unternehmen betreiben zu können. Ja, ich würde Ihnen gerne noch eine persönliche Frage stellen. Wenn man so an ITler denkt, dann denkt man immer an so Nerds, die ja, in so einer Blase leben. Und ich habe auch noch eine Frage geschickt bekommen. Da habe ich überhaupt nicht verstanden, was der von mir wollte. Die würde ich Ihnen dann gerne zum Abschluss gerne noch stellen und vielleicht übersetzen lassen. Was machen Sie, um mal den Kopf frei zu kriegen? Legen Sie das Handy auch mal weg? Machen Sie auch mal Wochenende oder Urlaub ohne Computer? Oder sind Sie tatsächlich, wohnen Sie im Internet?
Nicht ausschließlich. Also ich komme ja ursprünglich aus dem Profisport, habe ja viele, viele Jahre profimäßig Badminton gespielt und bin natürlich nach wie vor sehr, sehr sportlich, sehr, sehr aktiv. Heißt, 5 bis 6 Mal die Woche wirklich noch Sport zu machen. Und das sind so Zeiten, die mir den Kopf frei machen. Also ich brauche den Sport als Ausgleich. Bin mittlerweile jetzt seit 2,5, 3 Jahren auch im Motorsport unterwegs, sehr, sehr, sehr aktiv unterwegs. Und das sind auch für mich dann Wochenenden, Rennwochenenden, wo ich einfach raus bin aus dem Geschäft. Das sind so 3 Tage, 3, 3,5 Tage, die ich wirklich nur auf der Rennstrecke unterwegs bin. Fokus liegt da drauf. Und dann habe ich ehrlicherweise auch das Handy nicht im Rennwagen dabei, sondern beiseite gelegt und bin dann mal die Zeit nicht erreichbar. Ich glaube, diesen Ausgleich braucht es auch. Also auch im Urlaub. Ja, ich bin im Urlaub auch erreichbar. aber kann über all die Jahre schon sehr, sehr gut einschätzen, dass ich mal sage, okay, jetzt bleibt's halt mal, bleibt das Notebook mal aus und das Handy vielleicht mal nur im absoluten Notfall, was benutzt wird. Aber ja, ich bin ansonsten ehrlicherweise trotzdem immer für die Kunden, für die Teammitglieder bin ich immer erreichbar irgendwo. Und da fühle ich mich auch wohl mit. Mir ist es wichtig, einfach diesen Ausgleich zu haben und zu wissen, wie ich den Kopf frei bekomme. Und das mache ich, wie gesagt, mit meinem Sport.
Okay, prima. Danke erstmal dafür. Also Badminton und Motorsport sind ja eigentlich zwei völlig konträre Sportarten so ein bisschen. Ne? Da ist wenig Energie. Und ich glaube, wenn man dann so ein Rennen fährt, da ist auch tatsächlich eine WhatsApp nebenbei zu schreiben nicht die beste Idee. Ne?
Das ist richtig, ja.
Genau. Ich gucke mal gerade nochmal in diese Nachricht rein, was mich wirklich interessieren würde, was er da genau gefragt hat. Wie die Offenlegung von Regierungsdaten beim Katastrophenschutz, Haushaltsoptimierung und öffentliche Verkehrsnetzung helfen kann. Finde aber, dass persönlich identifizierbare Informationen, PII, nicht nur stärker geschützt werden müssen, beziehungsweise ihr Missbrauch oder Verlust stärker sanktioniert werden müssten, da für einfache Client-Nutzer das größte Online-Risiko nun einmal der Identitätsdiebstahl sei. Generell glaube ich zwar eh nicht, dass PEIs für Targeted Advertisement tatsächlich notwendig sind. Ich bekomme alle paar Wochen Werbung gegen Regelschmerzen angezeigt, weil ich mich auf YouTube mit Geschlecht weiblich registriert habe. Es handelt sich hier um einen Mann. Halte es nur für einen super Sales Pitch für potenzielle Investorinnen. Aber dafür bräuchte man Insights in die Industrie. Könnte aber als Anekdote helfen. Ja, also Identitätsdiebstahl. Wenn ich mich jetzt im Internet bewege, habe ich mein Facebook-Profil, ich habe mein LinkedIn-Profil, ich habe mein TikTok-Profil, ich habe mein Instagram-Profil, ich bin vielleicht noch bei Snapchat, ich bin wo auch immer. Im besten Fall findet man da überall den gleichen Content und nicht verschiedene Identitäten. Oder sollte ich als verschiedene Identitäten unterwegs sein, um möglichst eine nicht gut kalkulierbare Variante von mir zu präsentieren, ist es eine gute Idee, sich im Internet, wenn man ein Mann ist, als Frau zu registrieren mit einem anderen Geburtsdatum oder haben Sie überhaupt keinen Facebook-Account?
Doch, habe ich die Frage, die ich mir in dem Moment dann stelle, ist, naja, wenn ich meine Identitäten in der Form irgendwo verbergen möchte oder nicht mit meiner Originalidentität unterwegs sein möchte, ich tue mir ehrlich gesagt schwer damit. Also ich selbst bin eigentlich auf allen Kanälen zu finden. Ich bin bei Facebook, bei Insta und auch bei LinkedIn zu finden. Aber dann bin ich mir auch dessen bewusst, dass meine Daten irgendwo sich im Netz bewegen, dass ich da irgendwo trackbar bin. Das muss ich mir halt auch noch bewusst sein. Also Sie merken, ich tue mir schwer damit, hier eine generelle Aussage zu treffen. Ich habe die Diskussion leider trotzdem immer wieder mal mit Menschen, wo ich sage, okay, hey, aber wenn ich dann so geschützt sein will, dann muss ich halt von der digitalen Welt wegbleiben. Ja, bin ich halt auch ganz ehrlich, zumindest ist meine persönliche Meinung. Mehr kann ich
Was
dazu ehrlicherweise nicht sagen.
ja dann aber, wenn man eine digitale Gesellschaft anstrebt, nicht mehr funktioniert. Ich war vor, ich glaube, vor 10 Jahren oder was, habe ich das erste Mal bei der Ausweisbehörde die Möglichkeit aufgezeigt bekommen, mit meinem Personalausweis im Internet irgendwelche Sachen zu machen. Den kann ich jetzt nicht irgendwie, ja, doch, ich kann hier bei unserem Wurst- und Gemüseautomaten kann ich den Ausweis durchziehen, wenn ich mir irgendein Produkt kaufen möchte, für das ich 18 sein muss. Ist jetzt bei Wurst und Gemüse nicht der Fall, aber wenn ich mir eine Flasche Wein oder so holen möchte. Also da habe ich tatsächlich auch schon meine Identität mit dem Ausweis gehabt. Zigarettenautomaten haben das mittlerweile auch. Das ist jetzt nicht unbedingt meine Einkaufsstelle, aber es gibt ja viele, die dann sagen, ich benutze WhatsApp nicht, weil und Telegram nicht, ich gehe nur auf Signal oder auf Threema, haben aber dann gleichzeitig einen Facebook-Account und sind bei Instagram. Also irgendwo ist es, glaube ich, in den Köpfen der Menschen noch nicht angekommen, dass ein Verbergen eigentlich nicht mehr geht. Die Frage ist
Richtig.
nur, wie präsentiere ich mich, ne? Also sieht man dann irgendwelche Bilder von mir am Strand, die auch mein zukünftiger Chef, der natürlich guckt, mit wem er es zu tun hat, dann auch sieht. Oder irgendwelche Mallorca-Bilder, wo ich mit einem Eimer Sangria am Strand versackt bin. Also das heißt im Endeffekt gesunder Menschenverstand plus Digitalisierung ist eine schöne Kombi. Kann man das so
Das
zusammenfassen?
ist, glaube ich, eine sehr, sehr gute Zusammenfassung. Kann ich ehrlicherweise nur so unterstreichen. Die Entscheidung liegt ja bei mir, was gebe ich preis? Und ich bin ehrlich, auch ich werde immer mal wieder gefragt. Man sieht nichts aus dem Privatleben, man sieht keinen Partner, man sieht keine Kinder. Das ist auch eine bewusste Entscheidung, weshalb das so gehandhabt wird von mir. Und die Entscheidung, die obliegt ja jedem selbst. Und deshalb ist es eine wirklich sehr, sehr gute Zusammenfassung ihrerseits, wenn ich bestimmten Content einfach nicht rausgeben möchte, wenn ich damit nicht in die Öffentlichkeit gehen möchte, dann ist das mein gutes Recht und dann kann ich ja alles andere irgendwo im Zweifel preisgeben, posten, was für mich in Ordnung ist, was gesehen wird. Von daher liegt da die Entscheidung ja bei jedem selbst und ich glaube, ganz ohne digitale Welt geht es nicht und das ist ein Widerspruch in sich für mich zumindest. Und ich sage, okay, ja, ich möchte kein WhatsApp nutzen, aber ich habe trotzdem einen Facebook-Kanal, ein Facebook-Profil. Ist ein Widerspruch für mich absolut.
Okay. Ja, vielen Dank für diese Einblicke in die Welt der IT. Ich würde die Kontaktdaten zu Ihnen tatsächlich in den Shownotes verlinken. Nehmen an, das ist okay. Sie haben ja gesagt, Sie haben noch Platz in der Kundendatenbank.
Genau, ja.
Und Hamburg, Katzenellenbogen, ein Ort allein schon deswegen lohnt es sich, mit Ihnen Kontakt aufzunehmen. Ja. Ich habe mal so ein bisschen recherchiert, das haben Sie, hat einen Beitrag auf LinkedIn gepostet, als wir vernetzt waren, wo ich so ein bisschen jetzt, versucht habe herauszufinden, was man so an Sehenswürdigkeiten in Katzenellenbogen hat. Genau. Und das dritte war bei Ihnen
Ingolstadt.
noch Ingolstadt, genau, bei Audi, ne? Dann direkt um die Ecke wahrscheinlich.
Genau.
Und ja, dann kommt noch Hamburg, London, Paris, Tokio irgendwann dazu.
Wir schauen mal, wo die
Englisch,
Reise hingeht. Genau, Ambitionen sind auf
Englisch,
jeden Fall da.
Englisch, Englisch ist ja in der IT-Branche wahrscheinlich zweite Amtssprache, ne?
So sieht's aus, ja.
Genau. Ja, dann hätten Sie das letzte Wort. Ich würde Ihnen gerne noch, das als Abschluss, ich würde Ihnen gerne als Dankeschön für das Interview ein Exemplar meines Buches Speed Learning für Führungskräfte zukommen lassen. Möchten Sie es in der digitalen Version oder in der Printversion? Was ist Ihnen lieber?
Gerne in der Printversion.
Dann schicke ich Ihnen das in der Printversion raus. Und dann, Herr Kahn, haben Sie das letzte Wort.
Ja, zum einen natürlich vielen, vielen Dank auch für das Buch. Vielen Dank auch für die Einladung und das letzte Wort meinerseits wirklich nur, dass man sich mit dem Thema aktiv befassen sollte. Die IT da jetzt nicht irgendwo als, ich habe es vorhin schon mal gesagt, nicht als Kostenfaktor zu sehen, sondern als Erleichterung und ja, hier immer sich auf dem aktuellen Stand zu bewegen. Das kann ich nur jedem ans Herz legen und an Sie nochmal vielen, vielen Dank, dass ich heute hier sein durfte.